Also erklärbar ist sie mit den seltsamen Windungen meines Gehirns, nennen wir es mal so, oder mit den seltsamen Verknüpfungen, die mein Gehirn manchmal schafft. Ja, das war eben keine ganz einfache Situation. Ich habe was aufgeben müssen, was mich zu 180% beansprucht hat und dann war da plötzlich nichts mehr. Und das war eine sehr schwierige Situation für mich. Ich saß dann zu Hause und habe Sudokus gelöst. Und wer mich kennt, weiß, dass das kritisch ist, wenn ich sowas mache.
Also das war definitiv die Anja, die gesagt hat, ich will einen Schrebergarten. Und
Und der Andreas, der gesagt hat, niemals, das ist mir zu spießig.
das ist jetzt nicht nur noch, ach, die Arbeit ist getan und ich kann mich jetzt hier erholen, weil es hier schön ist oder so, ne? Das ist ein wirklich ein integraler Bestandteil geworden von unserem alltäglichen Leben.
Das war tatsächlich Horror.
Das war eine Horrorzeit, ja.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Anja und Andreas. Anja und Andreas sind die Gärtner im kleinen Horrorgarten. Mit einem Blog gestartet veröffentlichen die Autorin und der Fotograf heute Gartenbücher und sie gärtnern auf Instagram, YouTube sowie beim WDR. So klein ist der Horrorgarten also nicht mehr. Ich möchte heute von den beiden wissen, wie der Garten Anja aus einem Tief half, wie sie improvisierte Professionalität interpretieren und was es denn mit dem Horror im Garten auf sich hat. Hallo Anja, hallo Andreas.
Hallo Jens.
Hallo Jens, grüß dich.
Anja und Andreas, wer seid ihr und was macht ihr?
Ich bin Anja und ich bin Autorin und ich bin vor allen Dingen auch das Gesicht vor der Kamera im kleinen Horrorgarten. Gemacht, gelernt, studiert habe ich eigentlich mal was ganz anderes. Ich komme tatsächlich aus der Lebensmittelecke. Ich bin Dibble in Lebensmitteltechnologie und bin auf verschlungenen Pfaden dahin gekommen, wo ich jetzt bin.
Ja, und ich bin Andreas, ich bin der Typ hinter der Kamera und hinter den Bildern von dem kleinen Horrorgarten. Bin gelernter Fotofachlaborant, Fotograf und Werbekaufmann und habe dann irgendwann mal festgestellt, das war so gegen 2016, dass ich dann doch lieber mit der Anja zusammenarbeite und nicht mehr in irgendwelchen Agenturen. Und ja, seitdem sind wir halt zusammen unterwegs im kleinen Horrorgarten.
Jetzt haben wir schon vom kleinen Horrorgarten gehört. Jetzt wollen wir auch wissen, wie es dann aussieht. Macht doch mal mit uns eine kleine Tour durch den Garten und erklärt mal den HörerInnen, was man dort alles so entdecken kann.
Also wenn du auf dem Gartenweg, auf unseren Garten zuläufst, wird dir als erstes mal unsere Lavendelhecke auffallen. Die ist nämlich beeindruckende, 20 Meter hat sie bestimmt, 20 Meter lang. Und wenn die blüht, ist das ein echter Hingucker. Wenn du dann zu unserem Gartentürchen reinkommst, dann ist da erstmal der Vorgarten mit ganz vielen blühenden, duftenden Stauden, Kräutern und so weiter. Also ich sage immer, das ist mein Blumenzimmer, mein Empfangszimmer. Unser Kiebejewel sieht man auch direkt. Das ist dieses kleine Gewächshäuschen aus Gartenfenstern, was wir erst kürzlich, also letzten November, renoviert haben. Das ist jetzt richtig stabil und schön. Der Garten ist aber nicht nur schön, bunt, wild. Darin wächst auch jede Menge Gemüse. Das heißt, wenn du weiter in den Garten vordringst, dann wirst du an Gemüsebeeten vorbeikommen, an meinen Bienen, an unserer Wildblumenwiese. Wir haben ein paar richtig schöne große Bäume, einen Birnbaum, zwei Apfelbäume und jede Menge Hochbeete. Weißt du, wie viele es sind, Andreas?
Nein. Dutzende.
Na, es sind, glaube ich, 27. Wir haben 27 Hoch- und Rahmenbeete, in denen Gemüse wächst. Es ist nämlich auch nicht nur ein Garten, es sind ehrlich gesagt, es ist ein Doppelgarten. Wegen unserer Bienen haben wir vom Schrebergartenverein quasi einen Doppelgarten zugestanden bekommen.
Dann sprechen wir doch mal direkt über die Fragen aller Fragen. Warum heißt der Horrorgarten Horrorgarten?
Oha, das ist eine lange Geschichte.
Ja. Also erklärbar ist sie mit den seltsamen Windungen meines Gehirns, nennen wir es mal so, oder mit den seltsamen Verknüpfungen, die mein Gehirn manchmal schafft. Angefangen hat das mit einem Gemüse-Selbsternteacker, das ist so ein Ding vor den Toren der Stadt, der wird zu zwei Dritteln eingepflanzt, den Rest kann man selber pflanzen. Wir haben den Fehler gemacht, den im Sommer für 3 Wochen alleine zu lassen. Und als wir zurückkamen, hatten die Zucchini den ganzen Garten übernommen. Monster-Zucchini, riesige Monster-Zucchini. Unsere Kinder, wir haben zusammen 4, wir sind ein Patchwork, hassten allesamt Zucchini zu diesem Zeitpunkt. Und für die war das echt der Horror, weil die aufessen mussten. Also der Horrorgarten. Und dann hat mein Kopf irgendwie was gemacht. Es gibt da dieses Musical aus den 80ern, so ein Horror-Trash-Musical, My Little Shop of Horrors, wo eine fleischfressende Pflanze einen ganzen Blumenladen übernimmt und den sadistischen Besitzer am Ende auffrisst. Und irgendwie sind diese beiden Sachen in meinem Kopf zusammengekommen. Die Kinder, die diese Zucchini-Horror fanden, diese Little Shop of Horrors. Und dann wurde daraus halt der kleine Horrorgarten mit diesem Logo der fleischfressenden Pflanze.
Okay, ich hatte mich nämlich auch im Vorfeld gefragt, war es Überforderung oder war es zum Beispiel die Analogie zu dem Film, den gab es ja auch, der kleine Horrorladen mit Rick Moranis. Und ich habe, oder es hätte auch sein können, dass es einfach das Chaos war, was der Vorpächter euch vielleicht überlassen hat.
Nee, also der Vorpächter hat damit nichts zu tun, der sah raus. Es war tatsächlich diese Verknüpfung zwischen der kleine Horrorladen und unseren Erlebnis von dem Horror, also dass unsere Kiddies so einen Horror vor Zucchinis hatten.
Ja, wobei der Pächter schon auch ein gewisses Chaos hinterlassen hat. Und manchmal, wenn uns die Geschichte zu lang erscheint, erzählen wir auch, dass wir den Leuten den Horror vor dem Garten nehmen wollen.
Auch gut. Ihr habt einen Gemüsegarten, ihr habt Ziergarten, ihr habt Bienen, ihr habt Upcycling, Recycling. Also ihr macht ja aus allem irgendwas Neues. Was würdet ihr sagen, was ist eure Gartenphilosophie?
Ja gut, wir haben ja dieses Gartenmotto Blumen, Kohl und Rock'n'Roll. Zwischen Blumen und Kohl ist ein Komma, das machen manche nicht, aber eben diese Blumen, für mich gehören Blumen dazu, für die Seele, Gemüse für auf dem Teller. Und der Rock'n'Roll, der steht für den Spaß, den man am Gärtnern haben, oder den wir auf jeden Fall, den ich auf jeden Fall am Gärtnern habe.
Ich bekommen habe.
Bekommen hast und von dem ich mir wünsche, dass den halt mehr Leute empfinden, dass man halt nicht mehr immer nur diesen Spruch hört, schöner Garten, ist aber ganz schön viel Arbeit, sondern dass man einfach sieht, dass da ganz viel Freude drin steckt und dass das einfach etwas ist, mit dem man sich gerne beschäftigen kann, was sinnstiftend ist. Ja, keine Ahnung, die Leute putzen jede Woche ihre Wohnung oder rennen zweimal die Woche ins Fitnessstudio und das ist alles, das wird alles gar nicht so negativ dann betrachtet, wie manchmal die Gartenarbeit, die ich persönlich viel sinnstiftender finde.
Auf jeden Fall. Ich überlege gerade, man hat dann ja beides an der Backe, ne?
Du müsstest unsere Wohnung im Sommer mal sehen, dann würdest du verstehen, dass wir nicht beides an der Backe haben.
Okay, und wenn ihr so über den Garten denkt, was ist dann der Garten für euch für ein Ort? Also ist das für euch Erholung, ist es Arbeit, ist es beides? Was ist der Garten heute für euch?
Also für mich ist es vor allen Dingen halt der Ort, an dem ich gerne sein will, an dem ich am liebsten bin. Es ist, Erholung ist so ein bisschen ein schwieriges Wort, weil das kennen wahrscheinlich viele Gärtner. Man setzt sich hin oder sowas und guckt entspannt in die Gegend für ungefähr 3 Sekunden und dann hat man was entdeckt, von dem man denkt, da rupfe ich das doch jetzt noch schnell aus oder da schneide ich das weg. Aber ich finde es gar nicht negativ, weil ich erhole mich halt auch bei
der Arbeit.
Bei dem, was man da tut eben.
Also der Klassiker oder klassischerweise war es ja früher so, als ich noch angestellt gearbeitet habe, bin ich natürlich von der Arbeit oder im Sommer von der Arbeit direkt in den Garten gefahren und dann war es Erholung. Dann war für mich Feierabend, dann habe ich mich in den Garten gesetzt und habe mich einfach nur wohlgefühlt. Ne? Aber das hat sich dann natürlich also auch wirklich komplett geändert, weil das ist jetzt nicht nur noch, die Arbeit ist getan und ich kann mich jetzt hier erholen, weil es hier schön ist oder so. Ne? Das ist wirklich ein integraler Bestandteil geworden von unserem alltäglichen Leben. Also wir arbeiten da, wir leben da und wie gesagt, in dem Zusammenhang finde ich Arbeit nicht als negativ oder so, wenn wir da arbeiten. Ne?
Arbeiten muss ja auch nichts Negatives sein, ne? Um Gottes Willen. Arbeiten sollte im besten Fall Spaß machen. Und so wie man es raushört, ist das bei euch ja auch geglückt. Ne? Das heißt, also ihr arbeitet an dem Ort, wo ihr sein wollt. Das ist ja schon mal die halbe Miete.
Mhm.
Und was würdet ihr sagen, wie viel Zeit, also wir gehen jetzt mal nicht vom November aus und vielleicht nicht vom Januar, aber wie viel Zeit verbringt ihr, was würdet ihr sagen, wie viel Zeit verbringt ihr im Garten?
Diese Frage wird uns wirklich oft gestellt. Und es ist gar nicht so einfach, das irgendwie jetzt so runterzubrechen. Da wir natürlich im Garten auch viel arbeiten, in Anführungszeichen, also Videos drehen, also neben der normalen Gartenarbeit eben auch noch andere Sachen machen, Fotos machen für die Bücher, Videos drehen und so weiter. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. In den Sommermonaten sind wir definitiv jeden Tag im Garten und das mehrere Stunden. Wir haben allerdings letztes Jahr gesagt, wir versuchen, die Wochenenden, hört sich jetzt vielleicht für viele Leute komisch an, die genau das Wochenende im Garten verbringen, aber die Wochenenden was anderes zu machen, und haben letztes Jahr dann am Wochenende immer Wanderungen gemacht. Das hing aber auch damit zusammen, dass ich letztes Jahr einfach sehr krank war und dieses Wandern mir einfach eine Auszeit ermöglicht hat, die mir der Garten so nicht ermöglicht.
Mhm. Anja, du hast gerade gesagt, wenn ihr im Garten seid, dann gibt es ja immer Projekte, wo ihr auch filmt oder Fotos macht. Und es gibt immer natürlich den Rest, den man gerade in dem Moment dann nicht sieht, der ja aber auch irgendwie gepflegt sein will oder bearbeitet werden will oder wie auch immer. Und gibt es also außerhalb eurer Fokusprojekte, die man dann auch ganz offiziell sieht, als Reel oder als YouTube-Video oder wie auch immer, wird da nebenbei, also passiert da auch viel nebenbei, wo ihr sagt, das sind Langzeitprojekte, die dann irgendwann mal kommen, also so Side-Quests, die ihr versucht und die vielleicht auch nie zu jemand zu Gesicht bekommt. Was passiert im kleinen Horrorgarten neben der Kamera oder hinter der Kamera? Außer Andreas.
Das ist schwierig.
Das ist eine schwierige Frage, weil tatsächlich in den letzten Jahren wir, oder andersrum, bei unserem Buch über das Hochbeet Gärtnern, da haben wir 2 Jahre lang dran gearbeitet an dem Buch. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es da ein Zeitprojekt gab, was neben der Kamera herlief und wir dann nebenbei gemacht haben, weil es war alles wirklich halt auch fokussiert darauf, dass das, was wir gärtnern, was wir anbauen, dass es nachher auch in diesem Buch erscheint. Und mir fällt jetzt dazu echt nichts ein.
Also ich würde es jetzt nicht ganz so krass ausdrücken, weil natürlich jetzt das Buch, was du ansprichst, da ging es um Gemüse und natürlich hat der Garten noch mehr Aspekte. Ich würde behaupten, was passiert neben dem, was die Leute sehen, das sind halt oft so, wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich bin, die Fails auch. Wir zeigen natürlich also nicht unbedingt die Dinge, an denen wir scheitern. Und was die Leute auch nicht sehen, sind halt Projekte, die, ich sag mal, in Planung sind, aber eben noch nicht so weit, dass man sie zeigen kann oder will oder aus denen vielleicht auch nie was wird. Das ist jetzt echt ein bisschen schwierig. So, natürlich zeigen wir nur einen Ausschnitt von dem, was wir tun. Das geht auch gar nicht anders. Es ist ein kuratiertes Gartenerlebnis, was die Leute zu sehen bekommen.
Irgendwie muss man ja überhaupt erstmal zu diesem Garten gekommen sein. Das heißt, wenn man einen Schrebergarten sich, ich sag mal, anlacht, muss das ja einen Grund haben. Was war bei euch der Grund, dass ihr gesagt habt oder einer von euch, ich will einen Schrebergarten?
Also das war definitiv die Anja, die gesagt hat, ich will einen Schrebergarten. Und
der Andreas, der gesagt hat, niemals, das ist mir zu spießig.
Das war schon sehr schräg. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, sie hat nicht, also von wegen, ich will einen Schrebergarten, sondern ich würde sagen, sie braucht einen. Sie brauchte einen, um halt auch, blöd zu sagen, aber um glücklich zu werden, um wieder geerdet zu sein. Und das war in einer Situation, in der wir uns befanden, also beruflich gesehen, wo das genau richtig kam. Ich weiß, du kannst es besser erklären, aber...
Ja, das war eben keine ganz einfache Situation. Ich habe was aufgeben müssen, was mich zu 180% beansprucht hat und dann war da plötzlich nichts mehr. Und das war eine sehr schwierige Situation für mich. Ich saß dann zu Hause und habe Sudokus gelöst. Und wer mich kennt, der weiß, dass das kritisch ist, wenn ich sowas mache. Und ich wusste einfach, dass mir ein Garten helfen würde, dass ich da irgendwo quasi wieder, wie Andreas gesagt hat, wieder geerdet werde. Und es hat echt eine Weile gedauert, deswegen, ich hatte es vorhin schon mal erzählt von dem Gemüse, selbst eine Initiative, darauf hat er sich zuerst eingelassen und es hat echt eine Weile gedauert, bis ich ihn von diesem Schrebergartenprojekt überzeugen konnte. Aber heute sind wir, glaube ich, beide sehr froh, dass es geklappt hat.
Definitiv. Und am Anfang war es wirklich so, wo ich gesagt habe, never ever. Also ich komme aus einem Haus, also aus einem Haus, hatte ich beinahe gesagt, das ist Quatsch, aber meine Familie war sehr gartenfern, sagen wir mal so. Und ich habe nie Berührung mit Garten gehabt und so. Ne? Und das Motto meiner Mutter war, lieber geht sie putzen als in den Garten. Und Von daher war mir das so nicht gegeben. Und klar, das Klischeebild vom Schrebergarten, das war schon bei mir innen drin. Das war klar. Ne? Also Schrebergarten nicht mit mir.
Man muss aber dazu sagen, dass seine Mutter jenseits von diesem Spruch eine sehr nette Person ist. Ach so, nicht, dass das hier falsch rüberkommt.
Ja, aber das zeigt halt aber, ne, also.
Das zeigt halt einen Background an, auf jeden Fall.
Ich war nie ein Gärtner und hatte damit auch nie was am Hut gehabt. So.
Und gärtnerst du denn heute auch mit?
Ansatzweise. Ich versuch's und ich versuche, mich da reinzufinden. Ist halt nicht ganz so einfach und auch nicht so einfach dann das Richtige zu tun und wie auch immer, ne? Weil klar, Anja gibt die Sache vor, ne? Was man machen, was sie machen will und wie es geht und so weiter. Ja?
Mhm. Und Anja, woher wusstest du, dass dich der Schrebergarten da aus diesem Loch zieht? Also ist das bei dir in der Kindheit verankert, dass du als Kind schon mitgegärtnet hast oder so? Also dass du wusstest, okay, das ist was für mich?
Also ich muss sagen, dass meine Familie selbst auch, also meine Eltern auch nicht unbedingt so die Garten-People sind, aber meine Großeltern und meine Ruftante. Ruftante ist eine Frau, die wohnte bei uns in der Nachbarschaft, hat keine eigenen Kinder und es war für mich eben die Tante Hack. Die waren alle sehr gartenaffin. Meine Familie mütterlicherseits, die hatte eben Landwirtschaft und sowas früher gehabt und hatten das dann auch, die mussten fliehen und die hatten dann aber auch danach einen Garten und ich habe da immer mitgeholfen. Ich habe als Kind Geld gekriegt Pfennige gekriegt fürs Kartoffelkäfer absammeln und solche Sachen. Und ich habe auch wirklich, glaube ich, von klein auf war der Garten für mich so ein positiver Zufluchtsort. Also die Erwachsenen in meinem Leben, die waren nicht alle immer sehr nett und im Garten war es aber immer irgendwie gut. Also für mich hat es schon immer begleitet und ich hatte auch schon mein ganzes Leben lang einen Garten. Ich kann mich an keine Zeit, wirklich an keine Zeit erinnern, wo ich nicht irgendwelche Pflanzen am Start hatte. Und wenn es nur auf einer verbreiterten Fensterbank war. Und ich habe auch hier, also wir haben hier eine Mietwohnung und auch hier gibt es einen Garten, den wir bewirtschaften. Oder bewirtschaften ist das falsche Wort, den ich angelegt habe und pflege und sowas. Aber das ist halt ein klassischer Stadtschattengarten und da wächst kein Gemüse. Das reichte also nicht aus. Ich brauchte mehr.
Du brauchtest was zum Austoben.
Ja.
Gehen wir mal zurück in den Schrebergarten, in den heutigen Schrebergarten, beziehungsweise in den Schrebergarten von vor ein paar Jahren. Irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, wo ihr das Handy genommen habt oder Andreas vielleicht auch die Kamera. Und ihr habt ein Foto gemacht und habt das bei Instagram reingestellt. Oder ihr habt mit eurem Blog angefangen. Wie kam das? Warum seid ihr den Schritt gegangen und habt gesagt, ich muss damit raus an die Öffentlichkeit?
Also das fing an mit dem Blog und das war ungefähr zur gleichen Zeit eben, es war immer noch die gleiche Situation beruflich, irgendwie dieses Loch. Und dann fing das an mit den Blogs. Es war ja 2010, 2010. Da fing das an mit diesen Blogs und ich fand das ganz großartig. Ich habe vorher schon geschrieben, aber halt immer mit Vorgaben. Also ich musste was Bestimmtes schreiben und plötzlich konnte ich so schreiben, wie ich wollte und hatte ein Instrument an der Hand, wo ich ohne Vorkenntnisse irgendwie was hingekriegt habe, was gut aussah. Also diese Blog-Templates, die waren ganz einfach am Anfang noch und das hat mich einfach total fasziniert. Das war aber ein reines Spaßprojekt, das hatte keinerlei, da war keine Strategie, keine Idee dahinter. Wenn man heute so guckt, wenn Leute einen Blog anfangen oder Insta anfangen oder was, die haben ja alle dann direkt eine Strategie und wo sie hinwollen, was sie machen wollen. Bei mir war das einfach nur, oh, das geht jetzt, das kann man machen. Ich habe Zeit, ich muss mich beschäftigen. Und man kann jetzt nicht nur im Garten sitzen, 8 Stunden am Tag, ne? Und dann waren meine Tage halt so, dass ich im Garten was gemacht habe, mir was eingefallen ist und ich das in den Blog geschrieben habe. Und das Coole daran war, wenn ich jetzt einfach weiter arbeiten soll, ich bin irgendwann auf die Buchmesse gegangen, habe Termine gemacht auf der Buchmesse und habe da aber nicht nur meine Ernährungstexte eingereicht, sondern auch meine Gartentexte. Also, ich habe so ein paar Texte zusammengestellt, einen Verlag angeschrieben, sollen wir uns mal treffen, reden, ob wir zusammenarbeiten können, sowas. Und da waren auch die Gartentexte dabei. Und dann bin ich von dieser Messe tatsächlich mit einem Buchvertrag nach Hause gegangen. Unser erstes Buch, Gardening hieß es damals, Christian Verlag gemacht. Und das war halt so diese, das war voll so Bäm. Also du machst was, einfach nur, weil du Spaß dran hast. Und dann passiert sowas. Das war schon echt ziemlich großartig.
Ja, und dann war ich mit dabei, weil halt für dieses Buch braucht man ja auch Bilder. Ja, dann
also haben wir erstmal seit langer Zeit.
Seit langem auch wieder eine Kamera in die Hand genommen, weil ich ja als Kaufmann gearbeitet habe. Und das war schon ziemlich cool. Also für das Projekt sind wir halt durch, jetzt sagen wir mal, halb Europa gereist, ne? Also London, Zürich, weiß der Geier, wo wir überall waren, und haben dann verschiedene Gartenprojekte, haben Gardening-Projekte interviewt und auch bebildert. Und das hat mir schon echt richtig Spaß gemacht. Das fand ich richtig cool.
Wenn wir mal beim Buch bleiben, wenn wir da gerade sowieso schon sind. Ich habe euch, oder wir haben uns persönlich kennengelernt. Wisst ihr noch wann und wo?
Bei uns im Garten.
Am Sommerfest, oder war es vorher?
Ja, vorher.
Vorher.
2019 wo? In Erftstadt beim Garten-YouTuber-Treffen.
Ah, genau.
Ja.
Ja, ich weiß.
Genau.
Stimmt, da sind wir uns über den Weg gelaufen.
Ja.
Genau, ja, wir hatten uns da richtig verabredet. Ihr habt mir eine Baumchili geschenkt. Und wir haben dann bestimmt eine Stunde auf der Bank gesessen und da habt ihr auch von eurem nächsten oder zweiten Buchprojekt erzählt. Und da habe ich auch ein paar Nachfragen gehabt und da habt ihr gesagt, ja, ein Buch kann man schreiben, aber man kann nicht davon leben.
Mhm.
Jetzt seid ihr bei Buch Nummer wie viel? Fünf?
Fünf.
Mindestens fünf, ja. Fünf
genau.
Bis sechs.
Warum macht man damit immer weiter, wenn ihr sagt, da kann man nicht von leben? Also kann man irgendwann doch davon leben oder ist es dann einfach ein ideeller Wert, dass man ein Buch veröffentlichen möchte?
Naja, es ist ja nicht das Einzige, was wir machen. Also wir können nicht nur Bücher schreiben und davon leben. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass man für Bücher gar kein Geld bekommt. Es ist halt nur nicht so, dass man, weißt du schaffst ein Buch im Jahr. Ich meine, es gibt auch bestimmt Leute, die schaffen mehr Bücher im Jahr. Aber so wie wir die Bücher machen mit tatsächlich den die Sachen auch anbauen, die Sachen fotografieren. Also das ist ja real, da sind keine Stockfotos oder irgendwas dabei. Mhm. Da schaffst du ein Buch oder vielleicht zwei, nee, eigentlich nur ein Buch im Jahr. Und davon kannst du nicht leben. Da brauchst du noch andere Projekte und deswegen machen wir halt noch verschiedene andere Sachen. Und natürlich hilft es auch, Bücher zu machen und wenn die einigermaßen erfolgreich sind, hat es ja auch mit Renommee zu tun und mit Glaubwürdigkeit. Es zieht andere Sachen nach sich. Ja, aber es ist tatsächlich nur ein Teil unseres Einkommens.
Mhm. Und damals in Erftstadt hattet ihr, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, irgendwas zwischen 6.000 und 8.000 Follower auf Instagram. Heute sind das ungefähr 120.000 mehr. Wie hat sich das für euch verändert? Also wenn ihr auch mal dahin zurückdenkt, so ich sag mal 5 Jahre zurück oder zu heute, wie hat sich das für euch, wie hat sich Instagram für euch entwickelt? Zum Guten, zum Positiven? Macht es für euch noch mehr Spaß oder ist es wie bei mir, dass ich sage, mir macht es nicht mehr so viel Spaß?
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert letztendlich, weil also aktuell, es macht nicht mehr so viel Spaß, ganz einfach, weil man manchmal merkt, wie man von einem Logarithmus ausgebremst wird. Und dann hat das nichts mit dem zu tun, was du machst, sondern einfach das, was Instagram sehen will und so weiter. Und dann wirst du halt mal gepusht und mal nicht. Ne? Und
man kann ja auch nur mal einfach nicht, man kann ja einfach nicht die Augen verschließen von dem, was Instagram ist oder wem Instagram gehört und wo sie es hinentwickelt, ne? Aber zweischneidig halt deswegen natürlich, ich meine, du hast jetzt so gesagt, vor 5 Jahren 6.000, heute 120.000 mehr. Das ist natürlich ein tolles Gefühl und das kam so in Sprüngen und das war einfach toll für uns. Wir haben eine tolle Community, wir haben einen tollen Austausch mit der Community, also diese Seite macht immer noch Spaß. Also Content zu produzieren, der hilfreich ist für Leute, wo man merkt, die Leute haben Spaß dran oder der hilft ihnen wirklich weiter, Fragen zu beantworten, so nah dran zu sein an den Leuten, das macht einfach immer noch Spaß und hat sich ja auch so entwickelt von den Fotos zu den Filmen, aber auch das ist was ich wirklich gerne mitgegangen bin, weil das Filmen, mir macht es auch Spaß. Aber vergessen kann man natürlich nicht, ja.
Es ist anders gestartet, okay, und es hat sich entwickelt und nicht immer zum Guten. Mhm. Und jetzt mal ganz abgesehen von dem Thema Gärtnern oder so, ne? Also es ist ja kein, Insta ist ja gestartet als ich sage immer, virtuelles Fotoalbum, wo man halt die Fotos und meinetwegen auch Rezepte sich getauscht hat oder gezeigt hat. Und dann gibt Insta vor, nee, das muss ein Bewegtbild sein. Ne? Dann gibt Insta vor, ja, du solltest das und das machen, ne? Du musst das öfters machen und so weiter und so weiter. Mhm. Und man folgt dem dann schon, weil man halt auch gemerkt hat, oh, es gibt gewisse Sachen, das hat Erfolg, das macht Spaß und das wird honoriert oder man kriegt was auch immer. Aber man merkt dann halt irgendwann mal, das driftet so ab, dass das...
Im Prinzip ist Instagram heute eine Gelddruckmaschine für den Besitzer von Instagram, um es mal so zu sagen. Ne? Aber auch, also das ist trotzdem nur die halbe Wahrheit, weil natürlich auch wir mit Instagram, wir hatten es ja eben schon vom Geld verdienen, wir damit auch Geld verdienen. Also es ist auch für uns eine Einnahmequelle. Wir würden, also klar gab es den Moment, wo wir gesagt haben, oh, wir müssen da weg, wo viele gesagt haben, sie müssen da weg. Aber dann denkst du ja, wohin? Und will man den Kontakt zur Community verlieren? Will man diese Möglichkeit verlieren? Das ist echt ein schwieriges Thema.
Mhm. Aber genau das wollte ich eben, oder hätte ich jetzt auch gesagt, man hat ja auch neben dem Algorithmus und neben dem Besitzer oder alles, was da für eine Maschinerie hintersteckt, man hat ja trotzdem auch noch die Community, ne? Also die Menschen, mit denen man über Kohlrabi spricht.
Und das ist halt eben nicht abhängig davon, wie viel Follower man hat.
Na, wenn, genau.
Also das hat mit 6.000 Follower genauso viel Spaß gemacht, wie mir jetzt mit denen, die wir jetzt haben. Ne? Weil das ist ja dann in der Zeit entstanden. Wir haben es in Erbschaft getroffen, ne? Unabhängig von der Followerzahl. Ne? Und die Kontakte, die man hat, durch dieses gemeinsame Thema auf der gemeinsamen Plattform, also das ist schon toll. Das war richtig toll, die Entwicklung.
Das stimmt. Es gibt eben nicht nur diesen virtuellen Treffpunkt Instagram, sondern mit vielen Menschen, also mit dir und mit vielen anderen haben wir uns ja inzwischen schon persönlich getroffen. Und da sind Freundschaften entstanden, was wir alles dadurch nicht hätten. Ne? Das ist schon...
Das stimmt. Es gab die legendäre, oder vielleicht gibt es ja noch, ich bin nur halt nicht mehr dabei gewesen, die legendären Sommerfeste, die ich für mich immer so persönlich als nicht negativ gemeint, sondern als improvisierte Professionalität gelabelt habe. Das war nämlich immer, man kommt zu euch in den Garten, es ist dann, jeder bringt irgendwas mit und man denkt, das wird so eine Tupper-Party, aber es wird hinterher ein grandioses Fest. Alle fühlen sich wohl, es gibt ein Feuer, es gibt Musik und es gibt hinterher noch einen Mood-Film, also einen Stimmungsfilm. Oder gab es zumindest dann. Das hat schon eine sehr besondere Atmosphäre gehabt.
Das hat uns auch, ja, unsere Sommerfeste waren schön. Die Leute zu treffen und du hast die letzten zweimal gefehlt, glaube ich, mittlerweile schon. Und ja, anyway.
Ja, ich war aber auf jeden Fall dabei, als es die 10 Jahre Kleine Horrorgartenfeier gab. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, war das 21.
Ich glaube, es war sogar schon 20. Das war nämlich tatsächlich war es mitten in der Pandemie, aber zu einem Zeitpunkt, wo man das wieder durfte. Es gab da ja so ein Zeitfenster, wo das wieder ging im Sommer. Und dann wurde es wieder schlimmer, aber das erste war, glaube ich, wirklich 2020, weil 2010 habe ich angefangen mit dem Blog und ich kann mich erinnern, weil wir dann eine Hygienebeauftragte bei sie benannt hatten und ihr musstet vorher Tests machen und wir hatten eine Liste und so weiter. Also das war tatsächlich 2020 und 2021 hatten wir eine ähnliche Situation, da hatten wir auch genau diese Lücke, wo plötzlich wieder was möglich war. Ne? Vielleicht hat es das auch so besonders gemacht, weil das in so einer schwierigen Situation dann plötzlich so ein Zusammenkommen gab von Leuten und
man durfte ja sonst nichts.
Na, die waren alle wirklich froh, dass es irgendwas gab, dass man draußen zusammenkommen konnte und so, ne? Und ja, das war schon schön. Wir machen sie nicht mehr. Wir haben damit aufgehört, weil, wie hast du das eben genannt, wie hast du es gesagt, mit der Professionalität?
Improvisierter Professionalität.
Improvisierte Professionalität, ja. Also definitiv steckt da halt eine Menge Arbeit drin. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, letztes Jahr war ich echt krank und da ging einfach gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, ich brauche keine, also ich kann einfach sowas nicht mehr stemmen, weil da steckt tatsächlich eine Menge Arbeit drin.
Auch wenn es um den Moment an dem Tag nicht so aussieht.
So Impro aussieht, aber...
Das wäre aber auch noch jetzt noch meine Anschlussfrage dazu gewesen. Was davon ist Improvisation und was war geplant? Also man kann natürlich auch es so aussehen lassen, als wäre es improvisiert. Ist das auch so? Also auch man sieht das auch manchmal bei euch bei den Insta-Reels oder so, dass es das ist ja nicht alles so, also es kommt halt sehr authentisch rüber. Das ist eigentlich das, was dem Ganzen zugrunde liegt, was ich meine. Es ist jetzt nichts irgendwie, man kommt nicht zu euch und man muss nicht sich, man, es gibt keinen Dresscode und es gibt, also es ist alles einfach eine große Familie. So, und wie kriegt ihr das hin, dass das einfach so ist? Also, ich weiß gar nicht, wie ich es anders in Worte fassen soll, dass man einfach sich wohlfühlt, aber man merkt es halt auch in eurem Content, dass das halt, ja, real ist. Real.
Real. Also tatsächlich ist bei uns vieles improvisiert. Das ist kein falscher Eindruck. Also wir skripten wenig. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie ein Skript machen und überlegen und planen und sowas. Meistens ist es, oder vieles ist so, dass man in den Garten kommt und dann passiert irgendwas und dann denken wir, oh komm, lass uns das mal eben machen. Ja, was das Sommerfest angeht, da gibt es natürlich schon ein bisschen Planung und Arbeit vorher. Aber im Prinzip war das ja so, dass wir einen Rahmen gegeben haben, einen Rahmen geschaffen haben. Und den Leuten, die kamen, aber gesagt haben, bitte bringt euch ein. Was könnt ihr gut? Könnt ihr einen Workshop anbieten, einen Vortrag, irgendwas? Also wir haben den Rahmen gegeben, den Platz, das Feuer, die Musik haben wir organisiert und so. Aber es hing viel von den Leuten ab, die kamen. Und das war toll, was die so mitgebracht haben. Ne?
Und das ist dann halt dieses Come Together. Ne? Also was könnt ihr, was wollt ihr und einbringen? Und dann kommen auch ganz viele Ideen und tolle Menschen kommen daher und haben tolle Möglichkeiten, was einzubringen. Ne? Und dann wird es natürlich improvisiert, wenn die dann auf einmal ankommen und einer hat ganz viele Sachen gemacht für das vegetarische Grillen oder und dann das improvisiert ist dann, okay, das Feuer ist so klein, wir müssen es größer machen. Ne? Was machen wir denn jetzt? Okay, wir nehmen das Kompostgitter als Grill oder sowas. Ne? Das ist improvisiert. Aber in dem Moment ist das, ich finde das total klasse, wenn solche Sachen sich ergeben und nachher sich alle Menschen wohlfühlen.
Mhm.
Ja.
Ich persönlich wäre manchmal gerne ein bisschen strukturierter und würde gerne mehr so im Vorhinein planen, weil mir kann es wirklich passieren, dass ich irgendwie denke, oh, übermorgen ist Ostern, sollten wir nicht irgendwie einen Beitrag dazu machen? Mhm. Also sowas könnte mir passieren. Ne? Letztlich sind wir halt einfach so, wie wir.
Aber letztlich kriegst du es dann ja trotzdem irgendwie hin. Also,
ja. Also wir hatten ja mal ein paar Jahre, fällt mir eine Story zu ein. Wir haben ja, ich war ja mal eine Zeit lang als Styling-Quartett mit drei anderen Instagrammerinnen unterwegs. Und wir hatten immer Styling-Dienstag. Dienstags musste man immer Content produzieren, ne? Und mir ist das schon öfters mal passiert, dass ich vergessen habe, scheiße, jetzt ist schon wieder Dienstag. Und dann schreibt mir Petra Anja, du weißt, heute Abend und sowas. Ne? Und ich so, oh Gott, habe ich vergessen, Mist. Aber ich mache das schnell. Und dann habe ich halt was produziert. Und dann habe ich von Petra irgendwann mal den Spruch bekommen, ey, verdammt, ich mache mir die ganze Woche Gedanken und plane und mache das sowas. Und du vergisst und in 5 Minuten schüttelst du was raus und dann ist es auch noch gut. Mhm. Scheinbar ist das eines meiner Talente.
Genau, dafür können andere gut planen. Also ne, so gleicht sich das ja auch wieder aus. Irgendwann habt ihr den Schritt gemacht zu YouTube. Dann hat euch Instagram nicht mehr gereicht, der Blog hat nicht mehr gereicht. Dann habt ihr die Kamera einmal gedreht auf Querformat und habt längere Videos aufgenommen. Warum? Und warum ist da gerade Pause?
Also das Warum kann man ganz einfach erklären. YouTube hat halt also man kann nicht alles, sagen wir mal so, man kann nicht alles in diesen 1-2 Minuten, die ein Reel dauert, erklären. Und YouTube hat halt diese längeren Formate, wo man halt tiefer in Themen einsteigen kann. Wo man einfach mehr zeigen, mehr erzählen kann. Das ist das eine. Und dann hat YouTube natürlich, das muss man auch so offen sagen, ein anderes Monetarisierungsmodell wie Instagram, was wir erstmal ganz gut fanden, weil man konnte einfach sich auf die Videos konzentrieren und musste nicht überlegen, dass man irgendwie selbst Kooperationspartner findet oder so, sondern das macht ja YouTube irgendwie. Das ist das Warum.
Ja, und ich konnte endlich mal die Kamera richtig rumhalten. Nicht dieses komische Rohformat.
Ja.
Er passt mir drauf aufs Bild.
Yeah.
Und warum ist Pause? Da muss ich jetzt leider schon wieder sagen, es ging einfach gar nichts mehr letztes Jahr. Es ging gar nichts mehr.
Als ich die Fragen vorformuliert habe, habe ich mich natürlich auch gefragt, ne, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr den Blog noch bedient, aber ihr habt den Blog, ihr habt Instagram, wir kommen auch noch zum WDR gleich, dann bist du Autorin, dann muss einer für die Bücher auch die Fotos machen, also ihr seid ja auch beschäftigt. Und warum geht man dann noch den Schritt und macht auch noch YouTube? Also es ist ja auch nicht immer nur Geld getrieben, sondern es ist ja auch, muss ja auch irgendwo was dahinter sein. Und deswegen frage ich ja auch, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und jetzt sagst du ja selber, dass man das doch nicht immer unter einen Hut kriegt.
Wobei das jetzt wirklich nicht an den vielen verschiedenen Sachen lag, die wir machen, sondern das lag wirklich einfach aus gesundheitlichen Gründen.
Also okay.
Waren wirklich gesundheitliche Gründe. Also mich hat es einfach total umgehauen. Ich wusste lange, also um das jetzt mal hier so zu thematisieren, ich wusste lange überhaupt gar nicht, was es ist. Totale Erschöpfung, habe an alles Mögliche gedacht. Nichts mehr denken können, Depression, Demenz, was weiß ich was. Mir ist alles durch den Kopf gegangen. Letzten Endes habe ich die Erklärung, was es denn wirklich war, auch erst letztes Jahr im November bekommen. Ich habe einen, es ist kaum zu glauben, aber ich habe einen vereiterten Zahn, den niemand bemerkt hat. Und dieser starke Entzündungsherd, der sich über offensichtlich ein komplettes Jahr irgendwie immer stärker aufgebaut hat, hat zu all diesen Symptomen geführt. Ich hatte eine Gürtelrose, äußerst unangenehme Erkrankung und höchstwahrscheinlich alles die Folge von dieser unentdeckten Entzündung. Ischias, ich konnte mich zum Schluss fast nicht mehr bewegen, extreme Ischias-Nervschmerzen und die bohren diesen Zahn auf, machen das quasi sauber und alles ist weg. Das ist echt krass. Also ich kann nur sagen, falls ihr jemand zuhört, Leute, lasst euch die Zähne gescheit untersuchen. Das ist so krass, was das für Auswirkungen haben kann. Ich hätte das auch nicht geglaubt, aber das war so, keine Ahnung. Also es war wirklich so eine krasse Nummer. Du gehst da hin und kannst kaum laufen, weil du so Schmerzen hast. Du kriegst diese Wurzel halt gezogen und diesen Eider entfernt und du kannst da raus und kannst dich wieder ganz normal bewegen. Das ist schon echt eine krasse Nummer.
Das heißt, in naher Zukunft kann man wieder mit YouTube rechnen?
In sehr naher Zukunft.
Es dürfte gerade vor 20 Minuten eigentlich was online gegangen sein.
Also wir haben tatsächlich jetzt wieder angefangen, neuen Content zu drehen auf YouTube.
Dann muss ich nachher gleich mal gucken. Und dann haben wir noch den WDR offen. Da bist du, Anja, als Gartenexpertin. Was machst du dort? Und wie bist du da hingekommen?
Wie ich da hingekommen bin? Eigentlich letztlich über Garten und Lecker. Da sind wir irgendwie, also dadurch, dass wir diesen Blog haben und Instagram, sind wir halt auch sehr sichtbar. Und wenn der WDR halt Leute sucht für irgendwelche Formate, dann sind wir natürlich leicht zu finden. Und glaube ich 2019, wurden wir dann eben gefragt, ob wir bei diesem Format Garten und Lecker mitmachen. Das ist so ein vergleichbar mit was eigentlich? Mit das perfekte Dinner. Also auf jeden Fall kommen dann Leute in deinen Garten und du kochst was für die. War eigentlich ganz schön, hat Spaß gemacht. Und ich hatte damals der Casterin gesagt, ach, ich hätte schon auch Lust auf Fernsehen. Ich würde schon auch gerne da irgendwie was im Fernsehen machen, weil ich fühle mich wohl vor der Kamera. Und wenn da mal was ist und so, kann ich gerne bei mir melden. Und dann hat eines montags morgens um 9:30 das Telefon geklingelt. Und dann war diese WDR-Frau dran und sagt, ey Anja, du wolltest doch mal und so und du kennst dich doch so gut aus mit Tomaten und jetzt ist uns jemand abgesprungen, könntest du das Thema übernehmen, ist alles vorbereitet, alte Tomatensorten, bla bla bla. Und ich so, ja, kann mir schon vorstellen, wann wäre das denn? Ja, es wäre gut, wenn du um 12:30 in Düsseldorf sein könntest.
Am selben Tag.
Ja.
Das habe ich gemacht und es lief gut, es hat denen gefallen und dann haben die mich immer wieder angefragt und seit, ich glaube, inzwischen 2 Jahren bin ich jetzt wirklich sehr regelmäßig 2-mal im Monat bei Hier und Heute eben mit Gartencontent zu sehen. Das sind immer so 7 Minuten, zwischen 7 und 15 Minuten in mehreren Teilen, kleine Gartenhäppchen, immer zu irgendeinem Thema, halt was gerade saisonal passt. Am Montag bin ich wieder da und genau, bepflanze die ersten, kommt das erste Gemüse ins Hochbeet rein.
Mhm. Und bist du dann auch die, die quasi den Content mitbringt oder wird er dir vorgegeben?
Ich bin diejenige, die den Content mitbringt, also die sagt, was sie machen möchte. Und inzwischen ist es ja so, dass wir auch öfters im Schrebergarten drehen, also quasi Garten unterwegs oder auch in anderen Gärten drehen, andere Gärten besuchen. Aber das kommt von mir, also der Content kommt von mir. Und was jetzt nicht so viele wissen, ist, dass ich auch den WDR-Fernsehgarten inzwischen im 2. Jahr pflege und gestalte. Also dadurch kann ich natürlich auch für meine eigenen Themen den Raum schaffen.
Jetzt ist dein Job beim WDR ist ja ein Teil einer Sendung. Also es ist ja keine Gartensendung an sich, sondern es ist ein Teil einer Sendung. Könntest du dir vorstellen, oder vielleicht ist das ja auch schon mal zur Sprache gekommen, wie sieht das aus mit einer Gartensendung an sich, also einer ganzen Gartensendung? Wäre das was für dich oder würdest du da sagen, nee, das ist mir zu viel? Oder würdest du sagen, nee, das ist auf jeden Fall genau mein Ding?
Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall genau mein Ding. Das wäre ein Träumchen, wenn ich quasi so eine eigene Gartensendung, ein eigenes Gartenformat bekommen könnte. Und tatsächlich denke ich da im Moment auch sehr intensiv drüber nach. Da sind schon sehr konkrete Ideen vorhanden. Ist halt nur so ein bisschen die Frage, ob man das eben auch bei den entsprechenden Leuten so unterbringt, dass dann tatsächlich da was draus wird. Aber ja, großartig.
Was wäre in deiner Gartensendung anders als in anderen Gartensendungen?
Aber wahrscheinlich wäre es improvisiert. Professionalität. Das Hauptthema.
Sehr gut.
Nee, also ich möchte gerne, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich eigentlich aus der Lebensmittelecke komme und das Essen, Kochen, Kochen hört sich immer ein bisschen komisch an, ne? Aber diese ganze Food-Geschichte, das ist eben auch ein Thema, was mich einfach sehr beschäftigt, begeistert. Und Garten und Essen gehört für mich irgendwo so ein bisschen zusammen. Die meisten Leute kaufen ihr Essen ja im Supermarkt in Plastik eingeschweißt, aber das Zeug wächst ja auch im Garten und ist lecker und man kann es zubereiten. Also eine Kombination von diesen beiden Themen, das ist was, was mir vorschwebt und was ich denke, wo man den Leuten auch nochmal so ein bisschen mehr nahe bringen kann, was Garten einem wirklich geben kann.
Jetzt hatten wir ja eben auch schon drüber gesprochen, dass ihr 10-Jähriges hattet 2020, das heißt, ihr seid jetzt im 16. Jahr. Ihr habt ein paar Garten-Content-Creator kommen sehen, gehen sehen. Wenn ihr mal zurückschaut und ins Jetzt schaut und in die Zukunft schaut, wo wollt ihr mal hin? Also habt ihr noch ein Ziel? Also außer jetzt eine Gartensendung. Aber habt ihr noch ein Ziel, was ihr erreichen wollt? Oder ist der Weg das Ziel? Ist ja auch legitim.
Naja, schon. Also ich meine, YouTube machen wir ja noch nicht so lange und da ist unsere Followerzahl ja auch noch 5-stellig und natürlich würden wir uns freuen, wenn die 6-stellig würde. Das ist definitiv eines der kurzfristigen Ziele, ist tatsächlich Wachstum auf YouTube, uns da ein bisschen zu professionalisieren, vor allen Dingen halt auch eine Konstanz reinzubringen in die Produktion und sowas. Und doch, das ist definitiv ein Ziel. Und ansonsten?
Ja, das Ziel, also ein bisschen übergeordneter Fleisch, selbstständig unabhängig zu bleiben. Und von dem, was wir gerne machen, halt auch leben können.
Also ich glaube, was es auf jeden Fall trifft, ist, dass wir von dem, was uns Spaß, dass wir gerne von dem, was uns Spaß macht, leben wollen. So, dass es schön wäre, wenn wir weiterhin von dem, was wir gerne tun, leben können. Und dass eben ein stabiles Fundament ist. Das ist auf jeden Fall ein Thema, also ein Ziel meinetwegen. Und dann gibt es natürlich das große Ziel. Wir waren ja dieses Jahr die letzten Monate in Spanien. Also wir machen ja so Haustausch, das heißt, wir haben unsere Wohnung getauscht mit jemand, der unbedingt 2 Monate im Winter in Köln sein wollte. Ja, man kann sich wundern, aber die hatte einen Job remote von Spanien und musste 2 Monate hier sein. Und wir fanden das sehr angenehm, dem Winter zu entfliehen. Vielleicht ist das noch so ein Ziel. Dann könnten wir ja rund ums Jahr Gartencontent bringen. Obwohl die Leute im Winter echt nicht so Bock da drauf haben. Ne? Ja.
Und zum Schluss habe ich immer noch 2 Fragen.
Mhm.
Meine erste Frage. Was war in euren 16 Jahren kleiner Horrorgarten wirklich mal ein Horror?
Oh, das war, als unser Nachbar plötzlich beschlossen hat, dass er Bienen scheiße findet und damit zum Verein, zum Kreisverband zur Stadt gegangen ist. Und es ging so weit, dass wir tatsächlich, dass es tatsächlich hieß, entweder ihr habt die Bienen bis zu dem Tag entfernt oder wir kündigen euch den Garten. Das war tatsächlich Horror.
Das war eine Horrorzeit, ja.
3 Tage, bevor wir die Bienen hätten aus dem Garten entfernen müssen, hat der Nachbar seinen Garten gekündigt.
Perfekt.
Und der nächste Nachbar, unser Horst, hat uns den Tipp gegeben, hat gesagt, hey, der hat gekündigt. Und
ja, sonst hätten wir das
nicht gewusst. Sonst hätten wir das ja gar nicht gewusst. Und dann, als er das gesagt hat, sind wir dann zum Vorstand gestürmt und haben den Vorstand unterbreitet, dass wir doch, dass ich den Garten übernehmen kann.
Das war Horror.
Das war Horror und das Ende war gut.
Okay, wie das oft in Horrorfilmen so ist.
Ja, genau.
Ja, wie man sieht, die Horrorfilme bleibt ja schon einiges auf der Strecke.
Ja, gut.
Das stimmt. Meine letzte Frage. Stellt euch vor, ihr könntet euch von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und ihr hättet die Garantie, dass sie bei euch im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das? Und Artischocken sind nicht erlaubt. Und bei Anja wird es wahrscheinlich ein leichtes sein zu antworten, aber wir machen mal, jeder darf sich eine Pflanze aussuchen. Ich bin gespannt, was Andreas wählt.
Jetzt erwischst du mich aber echt auf dem falschen Fuß, du. Ich denke natürlich jetzt an irgendwelche exotischen Sachen oder so, aber das ist es gar nicht, weil, also meine liebsten Pflanzen sind eigentlich Farne. Und da gibt es schon abgedrehte Sachen und einer davon ist bei uns im Hausgarten und die wächst und gedeiht und ich bin ganz happy damit. Also ich weiß jetzt nicht, ja, so gut, ein Mammutbaum ist auch schon okay, ne? Aber,
hey, aber nicht in unserem Garten, weißt du, die groß.
Ja, aber generell tatsächlich, also Bäume sind und gewisse Bäume, die es hier nicht gibt. Wir haben schon schöne Exemplare gesehen, wenn ich jetzt an Fanal denke.
Ja, ja, stimmt. So, diese alten riesigen Lorbeerbäume, die viele tausend Jahre alt sind, ja.
Das hätte ich schon ganz gerne manchmal hier.
Und du hättest gerne einen Olivenbaum.
Der funktioniert. Ja, genau. Ja. Also siehst du, da haben wir doch schon jede Menge. Also,
ja, perfekt. Aber Anja muss noch ihre Pflanze sagen.
Ja, du hast es eben so gesagt, dass das bei Anja bestimmt einfach ist. Aber das stimmt überhaupt gar nicht, weil ich wüsste gar nicht. Also ich kann mir eine Pflanze von irgendwo auf der Welt aussuchen und die würde hier gedeihen. Welche wäre das? Ganz ehrlich, Jens, wir sind zuerst halt auch so Sachen eingefallen, die ich, wenn wir denn woanders sind, dann gerne esse, ernte. Also Orangen, Mangos, Avocados, solche Dinge. Granatapfel. Oh, ich habe einen Granatapfelbaum sogar, weil der wirft jeden Winter die Blätter ab. Aber da setze ich voll und ganz auf den Klimawandel. Irgendwann wird er bei mir wachsen, sage ich dir. Aber es ginge wohl in diese Richtung dann, ja.
Okay. Anja und Andreas, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Und hiermit überlasse ich euch das Mikrofon für ein paar abschließende Worte. Vielen Dank.
Oh mein Gott, was sagen wir jetzt?
Ganz kurz, Blumenkohl und Rock'n'Roll, yeah.
Und danke, Jens, dass wir dabei sein durften.
Genau.
War ein großer Spaß.
Macht's gut.
Jo, bis dann. Ciao, ciao.
Damit endet die Folge mit Anja und Andreas vom kleinen Horrorgarten. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. Alles Wichtige findet ihr wie immer in den Shownotes, darunter natürlich auch die Links zu den Inhalten des kleinen Horrorgartens. Weil dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch unbedingt auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast und zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.